FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Meiner muss jetzt ins Dribbling gehen. Spielt quer. Johannesson, linker Fuß. Tor, 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 Johannesson. Doppelpack. 2-1 FC in der 77. Minute. Wieder ist es Johannesson.
Das ist, glaube ich, mein 5. Pokalspiel jetzt mit dem 1. FC Köln. Das 1. als Cheftrainer. Und das war nie einfach. Wir haben uns immer ein bisschen schwer getan. Ich glaube, das gehört zum Pokal auch ein bisschen dazu. Deswegen bin ich umso stolzer, dass wir es jetzt geschafft haben und in der 2. Runde sind.
Dann wieder Kraus im Strafraum. Schuss, Tor, 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 Tor! Dalinga mit dem Doppelpack! 3-2 für den 1. FC Köln!
Ich glaube, da haben heute alle gesehen, was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten. Und deswegen bin ich stolz, dass wir dann nach 2 Rückständen auch 2-mal zurückgekommen sind, am Ende gewonnen haben und freuen uns heute über den Heimsieg zum Bundesliga-Start.
Bum, bum. Und damit sind wir doch schon wieder voll drin in der neuen Saison. Willkommen hier bei eurem FC-Podcast. Guido Ostrowski ist immer noch mein Name. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und unterschiedlicher könnten diese beiden Siege zum Auftakt eigentlich nicht sein. Zumindest gefühlsmäßig, so empfinde ich das. 2-1 mit Ach und Krach weitergekommen beim Drittligisten Würzburg. Typisch FC in der 1. Runde, hatten wir die vergangenen Jahre ganz ähnlich. Auch da war der Gegner immer ein Drittligist. SV Sandhausen erst in der Verlängerung geschlagen. Beim Jahn in Regensburg in der vergangenen Saison war es aber auf der allerletzten Rille, dass sie noch weitergekommen sind nach 0-1 Rückstand in der Nachspielzeit. Johannesson mit dem erlösenden 2-1 in der 99. Minute, glaube ich. Ja, und hier in Würzburg in der 1. Runde war es ja ganz ähnlich. Und wieder ist es der Pokalheld Isak Johannesson. Also Pokal kann der Mann, können wir schon mal so festhalten. Und in der 1. Fußball-Bundesliga, hey, da haben wir gerade am Wochenende einen 3-2 Heimsieg gefeiert gegen die TSG Hoffenheim. Der erste Heimsieg gegen diese TSG seit 11 Jahren. Letzte Mal gewonnen 2015. Auch da ein 3-2 Torschützen damals, Lehmann, Hector, Uja. Und diesmal war es Elmaler und vor allem war es Thijs Dalinga mit einem Doppelpack. Was für ein Auftakt in diese Bundesliga-Saison. Es war FC-like, um die Worte von Marvin Schwäbe schon mal vorwegzunehmen, die ihr natürlich gleich noch hört. Und ich kann nur eins sagen, kaum hat die Saison begonnen, war die Stimme auch schon wieder hinüber. Aber das nehme ich gerne in Kauf, wenn die Spiele dann so ausgehen. Also nach dem Spiel gegen die TSG, da ging erstmal minutenlang nichts mehr. Bin froh, dass ich das noch so gerade mit dem Abpfiff über die Bühne bringen konnte. Aber dann war wirklich nur noch Krächzen erstmal angesagt. Unten in der Mixzone bei den FC-Protagonisten, da habe ich zumindest die ein oder andere Frage noch halbwegs gerade ausstellen können und bin verstanden worden. Und das hören wir uns einfach alles nochmal in Ruhe an, würde ich vorschlagen, zum Auftakt, um dann nochmal richtig schön in den Genuss zu kommen. Diese 3 Punkte waren Gold wert am 1. Spieltag. Ist doch logisch, ist doch immer so. Ne? Wenn du nicht weißt, wo du stehst und dann gegen einen echt starken Gegner anfangen musst, wenn du wieder mal zurückliegst und dann so zurückkommst und am Ende jubelnd die Arme hochreißen kannst, die Ehrenrunde laufen kannst, im ausverkauften Rhein-Energiestadion die Welle machen kannst vor der Südkurve, es ist doch einfach nur schön. Also, lasst uns noch mal eintauchen in diesen 3-2 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim. Hier sind für euch die Highlights aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio, angereichert mit ganz, ganz vielen Reaktionen der FC-Protagonisten. Thomas Kessler haben wir mit dabei. Die Nummer 1, Marvin Schwäbe selbstverständlich. Said Elmaler, ja, und der Matchwinner. Den kriegt er natürlich auch zu hören. Thijs Dalinga. Bitteschön.
Müngersdorf erstrahlt wieder in Rud und Wies. Die Hymne klingt so schön wie eh und je. Der FC ist wieder da. Willkommen zur 64. Bundesliga-Saison, zum ersten Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen FC-like, ein bisschen auf und ab.
Und der Maler jetzt mit dem Sprint in der Hoffenheimer Hälfte vorbei an Kabak. Bernardo stellt sich in den Weg, der Maler dreht sich. Elmaler abgeblockt und Aachen verpasst knapp, sodass Hoffenheim klären kann. Es wird laut im Rhein-Energiestadion. Erste Chance für den ersten FC Köln in Minute 5.
Das war von vornherein klar, dass es eben auch Phasen geben wird, in denen wir leiden müssen. Speziell in der ersten Halbzeit war es natürlich ein bisschen ärgerlich, weil, ich sag mal, durch so einen abgewehrten zweiten Ball kriegst du das 1-0.
Böcher läuft dann. Bringt den Ball hoch rein. Kopfball quer, Ablage. Und dann fast die Abschlussmöglichkeit. Nochmal zurückgelegt an den Strafraum. Abdullah legt ab. Die Hoffenheimer suchen die Schussposition. Dagim versucht es jetzt mit dem linken Fuß und Tor. Tor, Dagim, 1-0 Hoffenheim.
Nicht unbedingt fest und hart, aber es standen irgendwie 10 Leute davor und dazwischen. Deswegen habe ich es nicht so ganz einfach gesehen gehabt. Ja, schade.
Die Hoffenheimer bleiben weiter im Ballbesitz. Lassen weiter die FC-Jungs laufen, die keinen Zugriff finden seit dem 0-1 durch Dagegen in Minute 27. Hat Hoffenheim hier alles im Griff.
Da hatten die Hoffenheimer schon eine gewisse Dominanz am Ball, wo wir uns total schwer getan haben, irgendwie dann auch Pressing-Auslöser zu finden. Dann hat das so vielleicht für die Leute im Stadion auch so ein bisschen statisch gewirkt.
Dagegen, der Torschütze, jetzt in eigenen Hälfte am Ball, holt ihn sich ab, spielt dann wieder hinten rein. Bernardo wird mal angelaufen von Thiemann. Sehen wir kaum das hohe Anlaufen. Jetzt der Baller mit der Riesenschuss. Der Baller! Baumann hält! Baumann hält nach diesem katastrophalen Querpass. Der Hoffenheim, ein Geschenk, das der Baller nicht nutzen kann.
Ja, schon ein bisschen überrascht. War jetzt auch nicht so, dass der Kontakt irgendwie zu weit vorgespielt war. Aber Olli kommt da gut raus auch. Ich habe dann nicht mehr geschafft, irgendwie durch die Beine oder sonst was den Ball zu schieben. Hält er dann noch gut. War vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber davon lasse ich mich nicht ablenken. Ich habe einfach weitergemacht. Die Jungs haben mir Mut zugesprochen, was uns auch auszeichnet in der Mannschaft. Und dann hat es geklappt.
51. Spielminute. Mensa mit Platz auf der linken Seite. An der Linie El Mala. Johannesson, Doppelpass mit El Mala. El Mala zieht rein in den Strafraum. El Mala hat den Ball auf dem rechten Fuß. El Mala, Tor!
Ja, und da hatte ich ein bisschen Wut in mir drin und da habe ich ihn irgendwie draufgehauen. Ein bisschen Glück natürlich gehabt, dass er den Spieler noch trifft, aber wenn man sich Chancen erarbeitet, geht er irgendwann rein, glaube ich.
Und wie wichtig für den Zehner? Was wird den Druck nehmen?
Das ist natürlich Druck, ja, das ist keine Frage, aber ich habe eine gute Mannschaft um mich herum, die mich dabei jeden Tag begleiten und einen guten Trainer und eine gute Familie. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Die helfen mir schon viel dabei und dafür bin ich dankbar.
Das hat er jetzt abgehakt. Erste Saisontor ist unter Dach und Fach und er ist schon wieder auf dem Weg Richtung Strafraum. El Mala, abgeblockter Ball, Nachschuss, übers Tor. Okonenzler übers Tor mit dem linken Fuß. Einen Meter über die Querlatte. Fast das 2-1. Dagim mit dem nächsten Anlauf für die Hoffenheimer gegen Castro Montes. Immer noch Dagim. Link zurück. Jetzt die Flanke aus dem Halbfeld. Kopfballabwehr Kraus. Nochmal mit dem Kopf die Hoffenheimer. Dann fällt er und da gibt es Elfmeter. Conte fällt und bekommt sofort den Elfmeter. Ich schaue schnell drauf, Grätsche von Simpson Puse und er trifft nur den Gegenspieler. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Jetzt braucht er einen guten Reflex, jetzt braucht er den richtigen Riecher für die Ecke. Elfmeter ist freigegeben, Mörstedt gegen Schwäbe, Mörstedt mit dem rechten Fuß. Schwäbe hat ihn! Taucht ab ins linke Eck und hält diesen Elfmeter.
Ja, also wir haben es auf jeden Fall gut analysiert im Torwarttrainer-Team und mit den Torhütern zusammen heute. Ist immer schön, wenn sowas aufgeht, auf jeden Fall, ja.
Hoffenheim kombiniert sich durch. Böcher mit dem Steckpass an den Strafraum. Schusschance von Mörstedt. Wieder in Schwebe. Der Ball immer noch am 5-Meter-Raum. Und jetzt Simpson Pusey erstmal hoch hinten raus. Marvin Schwebe mit der nächsten Großtat.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten natürlich in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen Glück oder heute eben auch einen sehr guten Torwart. Also muss man Marvin ein Riesenkompliment machen. Also nicht nur der gehaltene Elfmeter, sondern insgesamt.
Der FC mit der Ecke von der rechten Seite. Castro Montes wird sie gleich reinbringen. 64. Minute. Alessio Castro Montes läuft an. Ball kommt an den Fünfer. Kopfball noch und schießt links vorbei. Aber auch zart links vorbei. 64. Minute, Zentimeter haben gefehlt für das 2-1 des ersten FC Köln. Und El Mala hat auch noch ganz knapp verpasst am zweiten Pfosten. Ist dann noch leicht gehalten worden am Trikot. Also auch haarscharf am Foulspiel aus meiner Sicht. Aber ich glaube, das werden sie nicht nachträglich noch ahnden. Und Emala humpelt am 5-Meter-Raum der Hoffenheimer. Muss jetzt den Platz verlassen. Es geht nicht weiter für Said Elmala. Hat offenbar immer wieder Probleme mit seinem rechten Oberschenkel.
Ja, ich hatte Krämpfe wieder in der 65. Keine Ahnung warum. Da muss ich auf jeden Fall mal nachhaken. Mhm. Aber ja, ich habe alles auf den Platz gelassen, was ging. Ich habe der Mannschaft so gut wie es geht geholfen. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
Und Zufall nimmt erneut Maß. Ball ist unterwegs. Kabak! Tor. Kabak, Tor 2-1. Steigt im richtigen Moment hoch. Keine Gegenwehr in der Luft. Und der Ball passt. Schwäbe kann nicht reagieren.
Und am Ende haben wir definitiv gefightet. Wir haben das Spiel gedreht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass es eine geile, ganz geile Mannschaftsleistung war.
Jetzt der tiefe Ball in den Lauf von Meiner. Meiner, Querpass, da liegt er! Tor! Tor! Grüße in die Niederlande. Der Neuzugang trifft gleich mal bei seinem Bundesliga-Debüt.
Reggie hat sich vorher total aufgeopfert, hat unglaublich viele Bälle verlängert, hat unglaublich viel für die Mannschaft gearbeitet. Aber gerade dann in so einer Phase ganz am Ende, auch wo Linton auch reinkommt, da war es einfach schön zu sehen, dass wir da keinen Qualitätsabbruch haben, sondern jemanden haben, der das 1-1 übernehmen kann. Ist sehr körperlich sehr stark, das wussten wir auch. Wir wussten auch, dass er Qualitäten in der Box hat, aber wie es bei Stürmern halt manchmal so ist, du musst die Situation dann auch nutzen, die hat er heute getan.
Und Schwäbe mit dem nächsten Langball auf die rechte Seite, auf den Kopf von Thiemann, der verlängert auf Castro Montes, der mit der Hacke auf Thiemann. Thiemann quer auf Johannesson, linker Fuß, dann Kraus und Baumann hält aus kürzester Distanz und der muss eigentlich drin sein, aber Kraus ist nun mal kein Torjäger. Johannesson mit dem linken Fuß, hoch rein an den Fünfer, Faustabwehr Baumann, zweiter Ball bei Mensah, nochmal der hohe Ball an den zweiten Pfosten. Lord Joswili versucht quer zu legen. Klappt nicht. Hoffenheim klärt allerdings nicht besonders weit. Thiemann wieder mit dem Kopf. Dann wieder Kraus im Strafraum. Schuss! Tor! 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 Dallinga mit dem Doppelpack! 3-2 für den 1. FC Köln! Was ist denn das bitte für ein Auftakt hier bei seiner Bundesliga-Premiere im Trikot des 1. FC Köln von Thijs Dallinga?
Well, for me, of course, it's a perfect start. I think also for the team. We played 2 games last 2 weeks. We win 2 games after we come in behind also in both games. So I think a lot of positive things.
Gibt das hier den ersten Sieg gleich im ersten Heimspiel? 5 Minuten Nachspielzeit sind rum. Und da ist der Schlusspfiff! Da ist der Schlusspfiff! Der FC gewinnt mit 3-2.
Zweimal einen Rückstand aufzuholen und dann zu drehen, das ist krass. Da bin ich so stolz drauf.
Super, fängt gut an. Ja. Haben sich Mühe gegeben.
Mega geil, mega geil. Stimme ist weg, war geil, war super geil.
Ja, super geil, fand ich auch.
Also, das hat ja wirklich alles gehabt, dieser erste Spieltag, dieses erste Heimspiel im Rhein-Energie-Stadion. Ein Fußballfest, ich glaube, dafür lieben wir diesen Sport, oder? Und wenn es dann am Ende so ausgeht, nochmal umso mehr. 3-2, die drei ersten Punkte sind im Sack. Und das wieder mal nach Rückstand, wie schon im Pokal. Nur diesmal war es halt kein Drittligist auf der anderen Seite, sondern der Fünftplatzierte der ersten Fußball-Bundesliga aus der vergangenen Saison, die jetzt Europa League spielen, die TSG Hoffenheim. Und das musste erst mal schaffen, zweimal sogar zurückzukommen. Ja, die Comebacker sind wieder da, die Comebacker von Müngersdorf. Also das ist, glaube ich, fast die wichtigste Erkenntnis dieses ersten Spieltages, dass es im Team stimmt, dass der Zusammenhalt da ist, dass die Leidenschaft da ist. Und ja, klar brauchst du dann auch ein bisschen Spielglück. Thomas Kessler hat es ja angesprochen. Und du brauchst eben vorne Jungs, die Tore machen. Allen voran Thijs Dallinga. Was für ein FC-Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der kommt rein, Mitte zweiter Halbzeit und knipst zweimal. Zweimal direkt den Ball mit dem ersten Kontakt genommen. Bums, rein damit. Oliver Baumann ohne Chance. Ist ja auch kein schlechter, ne? Aber da hat er nicht den Hauch einer Chance gehabt gegen diese beiden Abschlüsse von Thijs Dalinga. Und da hatte auch der andere Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, Saad Elmaler, seinen Spaß dran.
Thijs ist ein super Junge. Vom Tag 1, wo er bei uns war, der hat perfekt reingepasst. Mhm. Und was, der Junge hat Qualitäten, das merkt man direkt in der Box, beim Ballfest machen. Ich glaube, der hat den Ballfest gemacht, der auf ihn kam. Und in der Box ist er einfach eiskalt und das zeichnet den aus. So ein Spieler hat perfekt bei uns reingepasst.
Und Sportgeschäftsführer Thomas Kessler darf sich dann auch mal an der Stelle auf die Schulter klopfen. Natürlich hat er den Transfer nicht alleine eingetütet, aber er ist nun mal hauptverantwortlich dafür. Und ja, das hat sich jetzt zumindest an diesem ersten Spieltag mal voll ausgezahlt. Bitte mehr von Thijs Dalinga. Und Saad Elmaler, um gleich mal bei ihm zu bleiben, hat jetzt auch sein erstes Tor der neuen Saison. Hat im Grunde da weitergemacht, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Hat er am letzten Spieltag in München mit einem Traum-Solo getroffen. Und jetzt, kaum wird die neue Spielzeit angepfiffen, netzt er schon wieder ein. Und das nach dieser vergebenen Großchance. Ja, ihr habt es gerade nochmal gehört. Da bekommt er so ein Geschenk präsentiert von den Hoffenheimern und kann es nicht nutzen. Das musste er auch erstmal wegstecken mental. Aber der macht einfach weiter. Und die nächste Chance hat er dann eben genutzt. Bisschen Glück, abgefälschtes Ding. Aber drin ist drin. Er hat seinen Treffer, hat ihm super gut getan. Ihr habt es gehört, nimmt natürlich auch so ein bisschen den Druck weg. Da kannst du jetzt mal einen Haken hintermachen. Ja, ist immer schlecht für Stürmer, wenn du so eine längere Torlosserie hast. Das hat er jetzt gleich mal wegstreichen können. Erster Spieltag, erstes Tor. Und alle, die ja so ein bisschen die Sorge hatten oder die das vielleicht auch prophezeit haben, bei diesem Druck jetzt mit der Nummer 10 auf dem Rücken, da wird es schwierig für Saad Elmaler, dem Stand zu halten. Nee, nee. Er hat super hinbekommen und er trägt diese Nummer 10 einfach unglaublich gerne.
Ja, klar. Ich trage diese Nummer mit Stolz. Ich bin sehr, sehr glücklich, die hier beim Köln, bei 1. FC Köln tragen zu dürfen. Das ist was sehr Besonderes und dafür arbeite ich jeden Tag hart und will den Fans das da draußen noch zeigen.
So, wenn du dann siehst, wie er auf dem Platz nach dem Abpfiff nochmal abgegangen ist, zusammen mit dem Mannschaftskollegen vor der Südkurve, aber auch in der Schlussphase, als er ja auf der Bank saß nach diesen Oberschenkelproblemen, was der da immer wieder aus dem Sattel gegangen ist, ja, da merkst du, der identifiziert sich weiter zu 100% mit der ganzen FC-Geschichte. Der ist froh, im Club zu sein. Ja, nach all diesen Transferspekulationen, der ist voll und ganz ein Spieler des 1. FC Köln.
Ich bin überglücklich, hier zu sein. Ich glaube, das sieht man hier. Ich glaube, habt ihr mal darauf geachtet, wie ich an der Bank war? Ich weiß nicht. Ich war da sehr emotional und ich wollte unbedingt die 3 Punkte hier haben. Und ich glaube, das sieht man auch hier Tag für Tag, auch wie ich trainiere und mich mit den Jungs verstehe. Ich bin überglücklich, hier zu sein.
Ja, jetzt muss er nur noch seine Oberschenkelprobleme in den Griff bekommen. Ähnliche Thematik, erste Runde DFB-Pokal in Würzburg. Auch da war es so ungefähr die 65. Minute, vielleicht ein bisschen später, als es nicht mehr weiterging für ihn. Will der Sache auf den Grund gehen, wird hoffentlich eine schnelle Lösung finden. Denn wäre natürlich nicht schlecht, ihn dann auch hinten raus in den Schlussminuten noch auf dem Platz haben zu können. Er ist nun mal der Unterschiedsspieler und kann dann vielleicht die ganz, ganz engen Spiele dann auch mit einem Tor drehen. Aber auf der anderen Seite schön zu sehen, dass sich nicht alles immer nur auf Saad Elmaler konzentriert und er da offensiv alles auf seinen Schultern tragen muss. Nee, da sind andere Jungs, die da reinspringen können, die das übernehmen können. Jetzt war es Thijs Dalinga, aber ich will nochmal betonen, auch an der Stelle, Linton Meiner, ja, kommt wie im Pokal rein und legt direkt einen Treffer auf. Ganz, ganz wichtig, dass da von der Bank viel kommt, dass die Bank Druck macht und ja, der Gegner weiß, okay, die FC-Jungs, die da reinkommen, die können uns nochmal richtig gefährlich werden. War jetzt auch gegen Hoffenheim der Fall, also auch das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Erkenntnis dieses ersten Spieltags. Und dann würde ich gerne hier im Podcast jetzt den Fokus auf den Trainer richten. Denn für den war das natürlich auch ein ganz, ganz besonderes Spiel. René Wagner, er ist seit dieser Saison der neue Cheftrainer des 1. FC Köln, nachdem er in der vergangenen Saison zum Schluss an den letzten Spieltagen ja interimsweise noch im Amt war. Jetzt hat er voll und ganz das Sagen. Und da ist doch klar, dass sich alle Augen auch auf ihn gerichtet hat. Ja, wie geht er mit der Situation um? Packt er das gleich mit der Mannschaft? Kann er liefern? Und ja, er hat geliefert zusammen mit der Mannschaft, mit seinen Trainerkollegen, mit dem ganzen Staff. Und ja, ich bin sehr, sehr happy, dass wir uns einen Tag nach diesem 3:2 gegen Hoffenheim gleich mal zusammensetzen konnten. Am Geisbockheim nach dem Training, um über all das zu sprechen, um die Wirkung dieses wichtigen Heimsieges, über den persönlichen Druck, der da vielleicht auf ihm gelastet hat, über eigene Rituale und auch über den Teamgeist, der über allem steht. René Wagner. René, erst nochmal von der Stelle Glückwunsch zum Heimsieg, 3:2 gegen Hoffenheim.
Danke.
Es war zumindest in der zweiten Halbzeit eine wilde Achterbahnfahrt, viel Spektakel im Rhein-Energie-Stadion. Am Ende stehen die drei Punkte. Wie war die Nacht? Hast du in den Schlaf gefunden oder war einfach noch zu viel Adrenalin im Körper, zu viele Gedanken im Kopf?
Schlafen tue ich tatsächlich sehr gut. Das hat sich nach den ersten ein, zwei Wochen dann das Interim gebessert. Die ersten ein, zwei Wochen waren schon schwer, dann einzuschlafen abends, aber jetzt mittlerweile geht's echt gut. Ich habe dann relativ stringenten Rhythmus gefunden, der mich auch dann zum Einschläfen oder zum Einschlafen bringt. Von daher ist das entspannt eigentlich immer, aber natürlich nach so einem Spiel, nach der zweiten Halbzeit, dann auch zweimal zurückgekommen, dann sitzt man natürlich mit einem breiten Grinsen auf der Couch, guckt sich nochmal die Highlights an, dann auch, dann macht man es natürlich sehr, sehr gerne und ist dann am Ende stolz, am Ende des Tages drei Punkte mitgenommen zu haben.
Okay, du bist ja jetzt aber nicht der Trainer, gibt's ja auch, die sich das komplette Spiel dann nochmal nachts angucken, um nochmal wirklich alles durchzugehen. Das hebst du dir dann für den Folgetag auf?
Oder? Kommt immer ein bisschen drauf an. Tatsächlich bei Spielen, wo ich selber rausgehe und ein Gefühl habe, dass ich nicht ganz gegriffen habe, was da passiert ist. Manchmal hat man ja Momente, wo man vielleicht dann nicht jedes Detail auch dann wahrnimmt und das ist ja auch, glaube ich, normal in der Emotion auch völlig verständlich, geht den Spielen ja genauso. Wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne mal einen in Anführungsstrichen objektiveren Blick aufs Spiel haben, dann gucke ich mir es nochmal komplett an. Bietet sich oft auch an bei Auswärtsfahrten, wenn man im Bus noch sitzt. Aber ich glaube, gestern ging es darum, nach dem Spiel auch das zu genießen. Dann ist man zu Hause, dann geht man vielleicht nochmal zur Frau in den Club 78, genießt da nochmal die Zeit mit Freunden und Familie. Und da war auch gestern nicht mehr so der richtige Zeitpunkt, das Spiel nochmal zu sehen, aber kommt so ein bisschen drauf an, auf den Moment.
Fußball spielt sich ohnehin viel zwischen den Ohren ab. Wie wichtig ist so ein Auftaktsieg im ersten Bundesligaspiel für den Kopf, für die Mannschaft, für das ganze Team auch drumherum?
Ja, brutal wichtig. Ich glaube auch, der Sieg in Würzburg war brutal wichtig für uns, dass wir da eine Runde weitergekommen sind. Am Ende wissen wir alle, dass wir an Ergebnissen gemessen werden. Und deswegen bin ich unfassbar froh, dass wir jetzt am ersten Spieltag die Punkte gegen den super starken Gegner dann auch bei uns behalten haben, dass wir der Mannschaft auch den Glauben weiter stärken konnten, weil am Ende wissen wir auch, dass wir in der Vorbereitung viel arbeiten mit den Jungs, wir haben viele Themen, die wir auch dann besprechen, die wir besser machen wollen, wo wir uns verstärken müssen in den Themengebieten und dann ist natürlich so ein Sieg für uns Gold wert und das schürt natürlich auch den Glauben innerhalb der Mannschaft, nicht, dass die Mannschaft vorher nicht dran geglaubt hat, aber natürlich ist es auch wieder für uns gut, zurückzukommen, weiter fest dran zu glauben, dass wir Spiele drehen können, dass wir von der Bank Qualität haben, die wir reinbringen können, dass wir da auch nochmal nachschieben können und das gibt dem ganzen Kader einfach ein geiles Gefühl, das haben wir heute der Mannschaft auch nochmal gezeigt und am Ende hat man es heute, glaube ich, auch im Training draußen nochmal gemerkt, im Spielersatztraining. So ein Bundesliga-Sieg, es gibt tatsächlich auf der Welt nicht viel geilere Sachen, als ein Spiel zu gewinnen.
Du sprichst immer von wir, es gehören ja nun mal auch viele, alle dazu, aber für dich persönlich auch ein wichtiger Sieg zum Auftakt, weil natürlich sind ja auch viele Augen auf dich gerichtet gewesen, erstes Bundesligaspiel als Cheftrainer.
Ja, also meine Aufgabe ist es ja, die Mannschaft einzustellen, meine Aufgabe ist es, mit dem Trainerteam zusammen die richtigen Spieler auszuwählen, die richtigen Einwechslungen zu machen und auch da wird man nicht immer alles richtig machen und deswegen ist es auch für uns dann ungemein gut fürs Selbstbewusstsein, dass auch Sachen funktionieren. Ich meine, Theis wussten wir selber, dass er unfassbar gut in der Box ist, aber dass er sich dann mit 2 Toren belohnt, gibt uns natürlich auch einen Push, klar. Man freut sich natürlich immer, eine richtige Entscheidung zu treffen. Man freut sich immer, wenn die Sachen, die man sich dann vorstellt, auch funktionieren. Am Ende ist unser Job, auch in Szenarien zu denken. Und nochmal, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir immer alles richtig machen. Aber genauso wird die Mannschaft auch daran gemessen, nach Fehlern weiterzumachen. Und das wollen wir vorleben, das machen wir jeden Tag. Und deswegen ist ein Sieg für uns alle wichtig. Natürlich auch für mich und meine Position.
Wie hat es sich für dich vor dem Anpfiff angefühlt? Hast du einen anderen Druck oder mehr Druck verspürt als vergangene Saison, als du noch Interimstrainer warst?
Also was ich schon merke, und es hat sich natürlich geändert vom Co-Trainer jetzt zum Cheftrainer, dass mein Kopf weniger aufhört zu denken. Also ich konnte als Co-Trainer schon auch dann abends mal schneller abschalten. Ich konnte an Wochenenden, an freien Tagen den Fußball auch mal Fußball sein lassen. Das ist aktuell nicht so möglich. Ich glaube, das wird auch tendenziell nicht weniger werden, weil ich glaube, dass man jetzt in der Rolle, die ich habe, und das merke ich jeden Tag, man hat halt nicht mehr nur noch den Platz und die Jungs, man hat andere Themen, mit denen man sich beschäftigt. Man hat jetzt vor allem auch im Transferfenster noch Themen, wo man dabei ist, und das ist aber auch die Verantwortung, die ich gern tragen möchte, weil am Ende weiß ich, dass ich in der Verantwortung stehe. Ich bin der Cheftrainer des 1. FC Köln. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir sportlichen Erfolg haben, zusammen mit unserem Trainerteam und der sportlichen Führung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch normal, dass ich aktuell jede Sache nochmal dreimal überdenke und dann nochmal nachdenke, okay, können wir es nicht da nochmal besser machen? Um dann aber auch am Ende den Jungs das Gefühl zu geben, dass wir auch nichts überdenken, weil wir müssen Fußball spielen. Wir haben jetzt lange auch über die Hoffenheimer gesprochen, wie wir es lösen wollen, und haben es dann auf dem Platz super gemacht. Und das ist das Ziel von uns. Das war uns viel Gedanken machen, dass wir auch Sachen immer wieder hinterfragen, dass wir nie mit dem Status quo zufrieden sind. Und dann gibt es aber irgendwann einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wir machen das jetzt mit voller Überzeugung, dann ziehen wir das durch, das haben wir jetzt getan und haben einen guten Plan auf den Platz bekommen.
Hast du eigentlich ein besonderes Ritual vor den Spielen? Also Steffen Baumgart beispielsweise, mit dem hast du lange zusammengearbeitet, ist so rund eine Stunde vor Anpfiff ja immer auf den Rasen gekommen, hat so eine Geruchsprobe vom Grün genommen, hat, glaube ich, dann immer mit seiner Frau telefoniert. Hast du da irgendwas in petto, um dich irgendwie nochmal zu fokussieren?
Also ich habe erfolgsorientierte Rituale. Ich habe Sachen, die, ja, ob das ein Aberglaube ist oder nicht, aber es gibt schon Sachen, wenn ich, keine Ahnung, ein gewisses Paar Schuhe anhab und wir haben ein Spiel gewonnen, dann würde ich mich schwer tun, die Schuhe zu wechseln. Und so gibt es aber, es ist sehr flexibel, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Macke habe, die es dann durchzieht, sondern es entstehen so Sachen unter der Woche, wo ich das Gefühl habe, okay, das sollte ich jetzt lieber beibehalten, weil wir haben letzte Woche gewonnen, mit dem Wissen natürlich, dass das jetzt nicht ausschlaggebend ist, ob wir am Ende ein Spiel gewinnen, aber ich glaube, da holt man sich gefühlte Sicherheit so ein bisschen, weil man glaubt, okay, komm, letzte Woche habe ich es auch so gemacht, das wird schon wieder funktionieren, ohne jetzt natürlich zu vergessen, dass es darum nicht geht. Also klar, hat dann jeder so das Gefühl, jetzt mache ich das wieder und dann wird es schon klappen, aber ich weiß auch, dass der Inhalt auf dem Platz entscheidet, dass die Jungs entscheiden, dass die Arbeit in der Woche auf dem Trainingsplatz entscheidet und dass das die Sachen sind, die wichtig sind. Aber trotzdem, mit dem Schmunzeln hat man dann doch so die ein oder andere Macke, die man sich beibehält, und da gibt es aber jede Woche was Neues, also nicht, dass ich das eine habe, was ich immer tue.
Okay, wenn wir jetzt nochmal kurz auf das Hoffenheim-Spiel zurückblicken, was war letztlich der Schlüssel zum Erfolg? Also klar, die beiden Tore von Thijs da Linge haben dann das Spiel entschieden, aber war es vielleicht vor allem auch, dass ihr immer ruhig geblieben seid, trotz zweier Rückstände, dass ihr nicht zu hektisch geworden seid, nicht irgendwie blind versucht habt, dann Hoffenheim anzurennen?
Auf jeden Fall, und das ist, ja, ich habe es gestern auch bei der PK nochmal gesagt, es ist immer wichtig, dass wir den Spielverlauf, den Rhythmus erkennen von dem Spiel, das müssen die Jungs auch lernen, weil, wie du es schon gesagt hast, wenn wir dann nach dem 1-0 in der ersten Halbzeit aufmachen, alles anlaufen, die falschen Momente finden, dann schadet uns das am Ende mehr. Und wir haben es natürlich erste Halbzeit dann in ein, zwei Momenten verpasst, den Moment zu schnappen, aber ich verpasse lieber einen Moment mehr, als in Sachen reinzulaufen, die uns Gefahr bringen. Und das haben wir der Mannschaft auch in der Halbzeit gesagt, wir müssen das Risiko erhöhen. Dafür ist aber auch eine zweite Halbzeit da, dafür sind Einwechselspieler da, dafür ist einfach auch die Dynamik der zweiten Halbzeit da, dass am Ende dann Mannschaft, und das kennen wir aus jedem Fußballspiel, die Mannschaft, die zurückliegt, wird aufmachen. Und das war aber noch nicht vonnöten in der ersten Halbzeit. Und nichtsdestotrotz sprechen wir jede Woche darüber, dass wir schon den Gegner, wenn es funktioniert, unter Druck setzen wollen. Und das haben wir, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen. Wenn wir ja im Rückstand sind, wenn wir es tun müssen, dann ist die Mannschaft auch volles Brett da. Und ich möchte nur der Mannschaft auch das Gefühl geben, dass wir gut strategisch dann auch funktionieren, dass wir nicht blind in Sachen reinlaufen, dass wir nicht kopflos werden, dass wir das Spiel kontrollieren, auch mit Ball, dass wir Phasen finden, wo wir den Gegner auch mal laufen lassen, weil am Ende ist es ein ultra intensives Spiel in der Bundesliga. Wir haben es, glaube ich, auch gesehen bei Bayern gegen Stuttgart. Dann geht es da Mann-Mann zur Sache. Dann laufen sich die Spieler teilweise quer über den Platz hinterher. Und da gilt es auch für uns zu schaffen, Ruhephasen zu finden. Und das können auch Ruhephasen gegen den Ball sein, weil man dann auch im gemeinsamen Block, auch wenn es ein Mittelfeldblock ist, dann sich da mal ein bisschen Ruhe holen kann, um dann wieder in den Phasen, wenn es hoch drauf geht, voll da zu sein. Und das ist wichtig. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Auch da sind wir nicht jeden Moment oben angelaufen blind, sondern haben uns auch da die richtigen Momente gesucht. Und dann natürlich mit dem Resultat, mit den Toren, wirkt die zweite Halbzeit anders als die erste. Mhm. Aber das liegt daran, dass wir Tore gemacht haben. Die hätten wir in der ersten Halbzeit schon machen können. Ich denke da an die zwei Chancen von Zeit. Ja. Die eine zu Beginn des Spiels, die andere kurz vor der Halbzeit. Wenn die Dinger drin sind, haben wir auch da vielleicht ein anderes Gefühl für die erste Halbzeit. Und da ist mir einfach wichtig, dass wir als Mannschaft, als Trainerteam da auch die richtigen Sachen beurteilen. Das haben wir getan, das haben wir in der Halbzeit gemacht, haben ein paar Sachen angepasst und dann haben wir das Ergebnis in der zweiten Halbzeit gesehen.
Ja, und die beiden Tore von Dalinger sind natürlich ein Traumeinstand für einen Neuzugang. Seid hat nachher in der Mixzone gesagt, das kostet. Hat er inzwischen was angekündigt? Gibt da einen aus?
Ich habe noch nichts gehört, aber ich gehe davon aus, dass er sich was einfallen lässt, ja. Aber,
okay.
Mal gucken, was es wird.
Dann lass uns über die Fans sprechen. Die waren auch voll da in der zweiten Halbzeit. Also es war wieder brutal laut dann im Rhein-Energiestadion, spätestens nach dem 2:2. Muss das immer das Ziel sein, die Ränge einfach voll mitzunehmen, anzuzünden, einfach dieses Stadion zum Kochen zu bringen? Christian Ilzer hat ja nachher gesagt, das war genau das, was wir vermeiden wollten, weil eben alle wissen, dann entwickelt dieses Stadion und dann auch die Mannschaft eine besondere Wucht.
Auf jeden Fall. Und ich fand auch, dass das Stadion in der ersten Halbzeit da war. Also die ersten 10, 15 Minuten war Vollgas da. Und dann ist es wichtig, dass ja wie der Mannschaft auch immer das Gefühl geben, dass das Stadion volles Brett da ist. Und man merkt auch, wenn die Mannschaft dann die Sachen umsetzt, vor allem wie in der zweiten Halbzeit, wenn wir dann höher drauf gehen, wenn wir die Momente auch richtig finden, dann muss ich keinem erzählen, dann fällt uns das Dach von der Decke, wenn wir es hätten. Aber das ist unsere Aufgabe und das sehe ich auch als Pflicht der Mannschaft an. Das haben wir auch in der Halbzeit nochmal angesprochen, dass wir, wenn wir das Stadion anzünden wollen, dass wir dann die Momente auch nehmen müssen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit, wie ich schon gesagt habe, ein, zweimal verpasst. Aber auch das nochmal ist mir auch ganz wichtig nochmal hervorzuheben, weil das gehört zum Spiel dazu. Und ich war in vielen anderen Stadien, auch schon auf anderen Plätzen und unser Stadion zeichnet aus, dass wir dadurch dem Gegner das Gefühl geben können, okay, hier funktioniert heute gar nichts. Mhm. Und das hat in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft in den ersten 10, 15 Minuten waren wir voll da und dann waren wir in der zweiten Halbzeit voll da und die Passagen, die wir dann nochmal aushalten müssen, vor allen Dingen gegen Gegner wie jetzt auch Hoffenheim, die um andere Ziele vielleicht spielen in der Liga, als wir das tun, da ist unsere Aufgabe auf dem Platz da zu sein und da ist das Stadion auch da und wenn wir das gemeinsam tun, mit den Fans zusammen, mit den Jungs auf dem Platz, dann habe ich vor keinem Gegner der Welt zu Hause bei uns Angst und nochmal da auch an die Fans, die pushen uns. Die geben uns so viel Energie, die Mannschaft spürt es, jeder auf dem Feld weiß es. Und deswegen in der Zusammenarbeit Mannschaft und wir zusammen, dann wird es, glaube ich, für jeden Gegner bei uns schwer.
Nochmal kurz zu Theis. Hast du ihm eigentlich was Besonderes gesagt vor seiner Einwechslung? Oder
also er hat mir im ersten Training versprochen, dass wenn er in der Box auftaucht, klingelt es. Mhm. Das hat er im ersten Training versprochen. Dann hat er im Training sich da nicht immer dran gehalten, haben wir ihn dran erinnert. Ja. Und dann habe ich ihm vor dem Spiel nochmal gesagt, dass er mir gesagt hat, wenn er in der Box auftaucht, dass er Tore macht. Und er hat mir eins versprochen. Er hat jetzt sein Versprechen quasi gebrochen, weil er zwei gemacht hat. Aber ich glaube, wenn er die Sachen nicht einhält, dann sind wir damit alle zufrieden.
Ja. Aber nicht vergessen möchte ich auch beispielsweise Linton. Macht wieder einen entscheidenden Assist, wie schon im Pokal, zum Ausgleich. Überhaupt, die Bank hat einen starken Input gehabt.
Ja, und das muss das Ziel sein. Ich war in der Zeit hier mit Steffen damals noch im ersten Jahr. Ich glaube, der hat mir die beste Bank der Liga und das soll auch jetzt wieder das Ziel sein, weil ich glaube, dass über den Saisonverlauf wird jeder spielen und jeder im Kader wird seine Chancen bekommen, Minuten zu sammeln, weil das einfach ja in der Natur der Sache liegt in der Bundesliga, dass nicht jeder der Spieler, die jetzt gestern auf dem Feld standen, 34 Spiele über 90 Minuten machen werden und da zählt jeder dazu und du hast Linton angesprochen und da gibt es auch andere Spieler, die in der Vorbereitung Gas geben, wo ich das Gefühl habe, dass da nochmal ein paar Prozentpunkte mehr kommen bei den Jungs und da freue ich mich drüber, weil das am Ende auch ja ein Ergebnis unserer Arbeit ist und ich glaube, dass wenn wir weiter so von der Bank Energie pushen, wenn wir weiter im Training so Gas geben, dann wird das Ergebnis immer sein, dass die Jungs, die reinkommen, nochmal Energie geben können.
Wenn wir jetzt auf die vergangenen Wochen und Monate zurückblicken vom Zeitpunkt der Bestätigung, du bleibst oder du bist der neue Cheftrainer, was hat sich persönlich ganz konkret verändert durch die neue Rolle? Ist es ein komplett anderes Trainerleben geworden oder ist es gar nicht so viel anders?
Ja, es ist schon anders. Ich glaube, das ist aber normal. Es gibt mehr Themen, die auf meinem Tisch landen. Es gibt Verantwortungen, die ich vorher nicht hatte. Ich muss den Staff verantworten. Ich habe Verantwortung über die Spieler. Deswegen ergeben sich daraus schon ganz andere Verantwortlichkeiten für mich. Und nichtsdestotrotz versuche ich schon so nah wie möglich am Fußball zu bleiben, weil ich das Spiel liebe. Ich liebe Training, ich liebe Fußballspielen, ich liebe mir Gegner anzuschauen. Ich liebe es zu analysieren. Ich liebe es, Spieler besser zu machen, Jungs zu pushen, auch Menschen ein Stück weit ja, nicht zu erziehen, aber ich glaube, wir haben so viele junge Spieler, dass wenn wir auch da nie die Persönlichkeit aus dem Auge verlieren, dass wir auch da einfach andere Werte schaffen können als nur bessere Fußballer. Wir können, glaube ich, auch bessere Persönlichkeiten daraus machen. Und das sind einfach die Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen. Ich darf die Kultur mitleben, ich darf sie vorleben. Spieler, Staff können sich an mir orientieren, wie ich auch als Mensch bin. Und man merkt dann irgendwann, okay, die Gruppe nimmt das an. Und ich spüre auch, wenn ich Tage habe, wo ich vielleicht jetzt nicht positiv bin, wo ich nicht vielleicht auch aus dem Bauchgefühl heraus vielleicht ein gutes Gefühl habe. Manchmal hat man das als Mensch einfach, dass ich schon merke, dass die Gruppe das auch spürt. Und dann sind die Trainer da, die Co-Trainer da, die dann Energie geben. Und das hat sich schon für mich verändert, dass einfach ja viel mehr Augen auf mir drauf sind, dass ich merke, dass ich das auch hier bei Interviews sitze, dass ich natürlich eine Verantwortung habe, den Verein auch zu präsentieren außerhalb. Und das sind alles Themen, die ich vorher nicht hatte. Die machen mir unheimlich viel Spaß. Die gehören dazu und ich möchte nur nicht, und das werde ich auch nie, den Fokus verlieren. Das ist der Fußball, das ist der Mensch, das sind die Spieler, das ist das Spiel und das ist am Ende auch der Gegner, auf den wir uns einstellen müssen.
Wie wichtig ist in dem Zusammenhang auch das persönliche Umfeld für dich? Also jetzt mal abseits vom Geisbockheim, von dieser Bundesliga-Welt, um ja auch einfach René Wagner zu bleiben.
Ja, brutal wichtig. Also ich habe einen Freundeskreis, der ganz, ganz wenig mit Fußball zu tun hat. Also meine besten Freunde. Nicht, dass jetzt im Staff nicht Freunde sind von mir, sondern einfach die jetzt nicht im Fußball dabei sind. Die haben wenig mit Fußball zu tun und die wissen nicht, was ein DFB-Pokalfinale ist zum Beispiel. Und das ist für mich schon wichtig, weil ich am Ende dann über andere Themen sprechen kann, nicht über Fußball. Wir sprechen nicht darüber, was jetzt am Wochenende passiert ist, sondern das sind einfach meine Jungs, die kennen mich. Die würden mir auch sofort sagen, wenn sich irgendwas verändern würde bei mir, wenn, keine Ahnung, meine Prioritäten sich ändern würden, wenn mein Fokus sich ändert. Und deswegen ist das unfassbar wichtig für mich. Leider sehe ich viele von denen nicht mehr jetzt jeden Tag. Wo ich in Berlin gelebt habe, konnte ich noch ganz, ganz viele von den Jungs und auch Mädels dann am Wochenende auf jeden Fall mal sehen. Ich versuche trotzdem, so oft es geht, auch mal nach Berlin zu kommen, einfach meine Freunde zu sehen. Ich habe auch hier mittlerweile einen Freundeskreis an Leuten, die vielleicht nicht aus dem Fußball kommen. Und das ist für mich brutal wichtig, weil ich natürlich weiß, dass wir in einer Fußballblase leben, dass da einfach, wir sind privilegiert, wir haben einen unfassbar geilen Job, wir dürfen Sachen machen, die dürfen ganz, ganz wenige Menschen, und deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, auch aus dieser Blase auch mal rauszukommen, einfach mit meinen Freunden abzuhängen und Sachen zu machen, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben.
Wenn du sagst, unfassbar geiler Job, würdest du dann auch sagen, da ist jetzt ein Traum für mich wahr geworden, Cheftrainer zu sein beim 1. FC Köln? Du bist ja einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Du warst jetzt selbst nie Bundesligaspieler. Hast du deine ersten Schritte als Trainer dann auch in den USA gemacht, Hawaii, Miami?
Also bisher habe ich diesen Job gemacht und egal an welchem Level, weil ich das Spiel liebe. Mhm. Und mein Traum, wenn ich so betiteln sollte, war es, im Fußball zu arbeiten. Und das war mir auch ja, am Anfang nicht wichtig, welche Rolle das mal wird. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass wenn der Moment mal kommen sollte, dass ich meine Lizenzen habe, dass ich das Gefühl habe, ich bin bereit dafür. Es gab Momente auch schon vor dem 1. FC Köln, wo man drüber nachgedacht hat, vielleicht mal in diese Richtung zu gehen und zu gucken, okay, gibt's denn da irgendwas? Aber ich habe es auf jeden Fall nie versucht zu forcieren. Das war auch jetzt nicht mein Ziel, dann so schnell wie möglich Cheftrainer zu werden. Mir war wichtig, dass ich mich gut vorbereite. Mir war wichtig, dass ich nie den Bezug zum Spiel verliere, dass ich immer weiß, warum ich das mache. Aber es war jetzt nie mein Traum, in der Bundesliga Cheftrainer zu werden. Das ist ein Traum, weil es einfach unfassbar ist. Aber mein Traum war es, im Fußball zu arbeiten, egal in welcher Rolle. Und da war schon mir auch wichtig, so hoch wie möglich. Ich wollte einfach mit Spielern arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass das absolute Maximum ist, was da draußen rumläuft. Und das ist mir persönlich wichtig, weil ich dieses Spiel in seiner Komplexität, in der Intensität einfach nur auf dem höchsten Level so trainieren kann. Und ich habe es als Co-Trainer getan, ich habe es dann im Jugendfußball dann versucht, im College auch, wo ich gearbeitet habe, auch da das höchstmögliche Niveau zu erreichen. Und irgendwann habe ich halt gespürt, ich muss nach Deutschland zurück. Das habe ich dann getan, habe dann bei Paderborn gearbeitet, habe dann die Chance bekommen mit Steffen beim 1. FC Köln. Wir hatten eine unfassbar geile Zeit hier, habe dann zwei wichtige Stationen gehabt in Hamburg und Union und war dann auch als Persönlichkeit ready, das dann irgendwann mal zu tun. Aber ich bin nicht mit dem Ziel nach Köln gekommen, um hier Cheftrainer zu werden. Ich bin mit dem Ziel gekommen, beim 1. FC Köln erfolgreich zu sein. Und dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ja, das ist dann vielleicht auch Schicksal, aber das war nicht so, dass ich das irgendwo forciert habe.
Als Cheftrainer hast du dann auch definitiv mehr Einflussmöglichkeiten. Das betrifft dann auch so eine längere Transferphase wie jetzt im Sommer. Wie oft hast du mit Thomas Kessler telefoniert, so die letzten Wochen, täglich mehrfach? Oder?
Ja, ich meine, wir sehen uns im Kontext der Mannschaft eh jeden Tag. Ja. Ich glaube, dass ich in einer tollen Rolle bin, im ersten Jahr als Bundesliga-Cheftrainer auch mitsprechen zu dürfen, dass meine Meinung gehört wird, ist auch nicht normal, ist auch in anderen Vereinen, wo Trainer schon seit Jahren arbeiten, auch nicht immer so, dass man seine Meinung dann auch immer preisgeben darf und auch die auch gehört wird. Und natürlich entscheidet am Ende Thomas und Tim, was wir mit dem Kader tun, aber ich glaube, wir sind da im regen Austausch. Ich glaube, wir haben da auch ganz, ganz viele Sachen, die sich inhaltlich überschneiden. Natürlich gibt es nicht immer die gleiche Meinung. Das wäre auch fatal, glaube ich, wenn wir am Tisch sitzen würden und immer nur das Gleiche sehen würden. Ich glaube, da müssen wir auch dann ja die anderen Perspektiven hören und auch dann energisch drüber sprechen. Und das tun wir. Und jetzt haben wir noch, glaube ich, 2 Tage, 3 Tage Zeit. Ja. Ich weiß nicht, wann das hier veröffentlicht wird, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir schauen mal, was jetzt noch passiert. Aber wir haben es gestern gesehen, wir haben eine Mannschaft auf dem Platz, die ja den 5. Platzierten des letzten Jahres schlagen kann, die eine Mannschaft schlagen kann, die sich für die Champions League qualifizieren möchte. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass das nicht die Gegner sind, an denen wir uns orientieren müssen, sondern wir haben andere Schlachten noch zu schlagen und dafür sind wir aber bereit.
Abgehakt ist definitiv das Thema Said Elmala. Mal ganz direkt gefragt, wie nervig war es, uns als Reporter fast täglich wochenlang Fragen zu Said beantworten zu müssen?
Ja, es ist schon nervig, muss ich ehrlich sagen, weil am Ende ist es ja immer wieder das gleiche Thema und ich glaube, ihr wisst ja auch, dass wir Sachen bekannt geben, wenn sie dann irgendwann mal offiziell sind. Ich glaube, ihr habt auch gespürt, dass der Junge überhaupt nicht weg möchte, dass der Junge sich natürlich Sachen anhören muss, die draußen auf ihn zukommen, wo vielleicht andere Angebote da sind. Das gehört aber auch zum Fußball dazu, aber man hat ja nie das Gefühl, dass Said weg wollte und er hat auch die Anzeichen nicht gegeben und dann wird natürlich viel spekuliert, dann werden Sachen als fix dann auch publiziert, die vielleicht gar nicht fix sind oder die am Ende natürlich nicht fix waren, weil wir haben ja gesehen, was passiert ist. Und das ist natürlich weniger nervig für mich. Ich glaube, das nervt den Said vielleicht ein bisschen mehr, weil er sich damit am Ende vielleicht auch auseinandersetzen muss, auch wenn er es gar nicht will. Und deswegen bin ich froh, dass das vorbei ist. Ich bin froh, dass wir uns jetzt alle auf den Fußball konzentrieren werden und hoffentlich die Fragen jetzt aufhören werden. Said hat getroffen, Said hat weitergemacht, Said wird auch immer weitermachen. Und ich wiederhole es gerne auch immer wieder, Said ist ein junger Mann, der sich an das Ganze noch gewöhnen muss. Das tut er aktuell, wir helfen ihm dabei. Und ich freue mich, dass er gestern getroffen hat.
Für dich steht ohnehin das Team immer im Vordergrund. Das betonst du auch in allen Interviews, Pressekonferenzen und so weiter. Und viele Spieler heben das ja auch immer hervor, dass sie einen guten Austausch mit dir haben. Also dieser Teamgedanke, dieser Zusammenhalt, das steht bei dir ganz weit oben, ne?
Ich glaube, sonst geht's nicht. Also ich meine, du hast ja vorhin erwähnt, ich brauche jetzt nicht mit einer langen Bundesliga-Historie kommen, weil die habe ich nun mal nicht. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Und wir sind bei einem Verein, der die letzten Jahre immer mal wieder eine gute Phase hat, aber auch schlechte Phasen hat. Und meiner Meinung nach macht es uns stark, da gemeinsam durchzugehen. Und das werden wir tun, das tun wir aktuell, das haben wir letztes Jahr auch geschafft. Wir haben uns in einer nicht so einfachen Saison dann am Ende stabil gerettet. Das ist das Wichtigste für uns. Und das ist auch dieses Jahr wieder das Ziel. Und ich bin davon fest überzeugt, weil ich einfach, ich durfte auch in anderen Ländern arbeiten. Ich durfte andere Kulturen kennenlernen. Und es ist immer das Gleiche, auch wenn man sich aus anderen Sportarten Dokumentationen anschaut, wenn man Bücher liest. Es ist ganz, ganz selten der Fall, dass Spieler darüber sprechen, boah, die Matchpläne waren aber so geil und das war jetzt so cool, dass wir den Gegner ausgeguckt haben und boah, haben wir da Glück gehabt. Es geht immer darum, dass es eine Gruppe war, es geht immer darum, dass die irgendwas zusammengeschweißt hat, es geht immer darum, dass es Führungspersönlichkeiten gab in der Gruppe, es geht immer darum, dass gewisse Spieler Führung übernommen haben und das ist einfach Gesetz und das wird sich auch nicht ändern. Es funktioniert nur gemeinsam und da gehören nicht nur die Jungs auf dem Platz dazu, da gehören alle dazu, alle in der Kabine, die nicht im Kader sind, da gehört der Staff dazu, da gehört jeder Fan auf der Tribüne dazu, da gehört jeder Fan in jeder Kneipe dazu. Wir können es nur gemeinsam schaffen und davon bin ich zu 100% überzeugt. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen und deswegen muss ich das auch und das werde ich auch nie anders kommunizieren. Und das ist auch intern so, das wissen die Jungs. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen, das persönliche Befinden, und das ist nicht einfach, und wir haben Spieler im Kader, die natürlich aktuell mit Spielzeiten nicht zufrieden sein können, aber das wäre auch schade, wenn Spieler zufrieden wären, wenn sie nicht spielen.
Nichtsdestotrotz ist deren Aufgabe dann, die Mannschaft zu pushen. Weil es andere Spieler gibt, die Fußball spielen müssen am Wochenende. Und die es auch wollen und die es dürfen. Und da müssen die das Gefühl haben, dass die Jungs, die draußen sind, voll dahinter stehen. Das werde ich jeden Tag predigen, bis es jeder verstanden hat. Weil es wird nicht anders funktionieren.
In diesem Sinne wünsche ich euch gemeinsam weiter eine erfolgreiche Saison.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank.
So, und zum Team des 1. FC Köln könnte in Kürze noch ein neuer Spieler kommen. Nicht ganz unerwartet, aber es war echt eine Hängepartie. Der sollte eigentlich schon viel, viel früher kommen. Jetzt sind wir am Deadline Day, 31. August. Es ist Montag, Uhrzeit während dieser Aufnahme 14.50 Uhr. Offiziell ist immer noch nichts, aber ja, die Stimmen mehren sich auch von einigen Transferexperten, dass er doch endlich kommt. Mikey Moore aus Tottenham, ein Riesentalent, englisches Talent, der jetzt am Anfang der Premier League-Saison auch auf dem Feld stand, im Pokal ein Traumtor geschossen hat, ja, dem man unglaublich viel zutraut. Rechtsoffensiv wird er dann wahrscheinlich beim FC ran dürfen. Und ja, wenn es tatsächlich klappt, wonach es jetzt, Stand jetzt, aussieht, können wir uns, glaube ich, auch auf diesen Spieler freuen. Mikey Moore, 19 Jahre jung, aber mit viel, viel Fußballtalent gesegnet. Bin gespannt, möglicherweise gehört er dann schon am Freitagabend zum Kader, denn da geht's ja dann weiter. Wir hören nicht auf keinen Fall, nach so einem Sieg gegen Hoffenheim. Bitte weitermachen, FC, wieder Vollgas geben. Es muss nicht immer ein Rückstand sein, ihr dürft auch gerne in Führung gehen und ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Freitagabend 20:30 Uhr, das Auswärtsspiel, zweiter Spieltag beim VfB Stuttgart. Wir übertragen das Spiel selbstverständlich wieder für euch in voller Länge im Radio Köln FC Radio. Könnt ihr euch reinklicken über die FC App oder über fc-radio.de. In Ausschnitten seid ihr live dabei im Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Ich freue mich drauf. Ich bin heiß. Wir machen weiter. Und bis dahin, madet jod.
Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln.